Bayerische Staatsoper im Podcast.
31. März 1901.
Im Prager Nationaltheater wird Rusalka von Antonín Dvořák uraufgeführt. Lyrisches Märchen in 3 Akten.
In Andersens Heimat auf der dänischen Insel Bornholm, wo ich im Jahre 1899 die Ferien verbrachte, erinnerte ich mich des Märchens von der Meerjungfrau, die aus Liebe zu einem Menschen Qualen auf sich nahm und selbst dann, als er sie verließ, keine Rache nehmen wollte.
Schreibt der Librettist Jaroslav Kvapil.
Aus diesem Motiv begann ich einen Operntext zu ersinnen und ich glaube, dass das Libretto der Rusalka betont tschechischen Charakter hat.
Die Nixe Rusalka hat sich in den Prinzen verliebt, der oft zum Baden an ihren See kommt. Mit Hilfe der Hexe Yeji Baba nimmt sie menschliche Gestalt an, bezahlt dafür jedoch mit ihrer Stimme. Nun muss sie mit ansehen, wie der Prinz ihr, der schönen, scheuen, stummen Frau, die sinnliche Erotik einer fremden Fürstin vorzieht. Sie könnte in die Wasserwelt ihres früheren Lebens zurückkehren, wenn sie den untreuen Mann tötet. Entscheidet sich aber dafür, sich für ihre Liebe zu opfern. Ihr verhängnisvoller Kuss bringt dem Prinzen die Erlösung, ihr jedoch eine tragische Existenz zwischen den Welten, zwischen Mensch und Fabelwesen, zwischen Leben und Tod. Dvořák und sein Librettist Kvapil vermischen in Rusalka mehrere literarische Quellen und Mythen und machen daraus ein komplexes und psychologisch vielschichtiges Werk, das weit über das reine Volksmärchen hinausgeht. Dazu der Dramaturg Olaf Schmidt.
Jaroslav Kvapil benennt in seinem Vorwort zur Oper letztlich 4 Quellen. Das ist natürlich das Märchen Die kleine Meerjungfrau von Hans Christian Andersen. Das ist der Undine-Stoff von Friedrich de la Motte Fouquet, die ja beides eigentlich keine wirklichen Märchen im klassischen Sinne sind, sondern Märchenerzählungen, vor allem dann eben die Undine. Ein weiterer Bezugspunkt, der genannt wird, wo aber er sagt, da mag man Parallelen herstellen, weil es sozusagen exakt zur gleichen Zeit entstanden ist, das ist Gerhard Hauptmanns Drama Die versunkene Glocke. Bis heute, glaube ich, auch wirklich versunken, das Stück. Und er benennt als weiteren Hintergrund die Märchen, die Sagen von Karel Jaromír Erben. Und das wird oft vergessen.
Übrigens glaube ich, dass trotz der verschiedenen älteren und keineswegs ausschließlich heimischen Motive in meinem Märchen genug volkstümlich tschechische Elemente enthalten sind. Vielleicht hat gerade dieser Charakter meiner Arbeit die Kunstmeister Dvořáks für sie gewonnen.
So Kvapil. In enger Zusammenarbeit mit Dvořák ist somit ein Stück entstanden, das thematisch wie musikalisch die Extreme vereint. Den lyrischen Volkston alter Sagen, die überwältigende, ewige Melodie und die mythische Überhöhung in der Nachfolge Wagners, den Symbolismus der Jahrhundertwende.
Das Bedürfnis, mit Hilfe von Märchen oder mit mythischen Stoffen etwas zu erzählen über die eigene Wirklichkeit und vor allem gerade jetzt im Fall der slawischen Märchen auch über die Abgründe der Menschheit, das war im 19. Jahrhundert schon sehr gang und gäbe. Und wenn wir gerade uns diese Märchenstoffe eines Karel Jaromír Erben anschauen, dann sind das oft sehr düstere, sehr abgründige Stoffe, die da verhandelt werden. Ich denke, dass Dvořák zusammen mit seinem Librettisten Jaroslav Kvapil, der ja deutlich jünger war als er und der von vielen mitteleuropäischen Dingen beeinflusst war. Er hat also das gesamte Theaterleben in Prag auf den Kopf gestellt, war derjenige, der Moritz Marterling auf den tschechischen Bühnen etabliert hat, hat sehr gut Deutsch gesprochen, hat viele deutschsprachige Stoffe dort etabliert. Und die beiden haben sozusagen versucht, mit Hilfe dieses Märchens, denke ich, etwas über die eigenen menschlichen Abgründe zu erforschen.
Der Dramaturg Olaf Schmidt.
Der Stoff des Librettos und seine Form entsprachen seinem Geist mehr als alle anderen bisherigen Operntexte. Und Rusalka hatte wirklich so vertont, wie ich sie niedergeschrieben habe.
Erinnert sich Jaroslav Kvapil an die Zusammenarbeit mit Dvořák, der weite Teile der Partitur in seinem Landhaus in Vysoká, rund 50 Kilometer südwestlich von Prag, geschrieben hat. Die Natur, der Wald, der kleine See dieser ländlichen Idylle waren für den Komponisten Refugium und Inspirationsquelle zugleich. Und der Gegensatz zwischen dem Reich der Natur und der menschlichen Zivilisation schlägt sich auch in seiner Musik nieder.
Also Dvořák trennt eigentlich diese Welten musikalisch ganz klar. Das heißt, wenn wir im zweiten Akt dann im Schloss des Prinzen sind und den Heger und den Küchenjunge dabei zuschauen, wie sie sozusagen die Vorbereitung für das Fest treffen und gleichzeitig sich aber über dieses seltsame Wesen, das seit einer Woche sozusagen den Prinzen verblendet, wenn sie über dieses seltsame Wesen reden, dann hören wir eine eigentlich sehr einfach strukturierte, harmonisch sehr einfache Musik, die sozusagen auf Naturklängen immer wieder beruht. Wir hören Hörner, also das Symbol für Jagd, für Natur, für den Wald. Wir hören sehr einfache Melodien, die relativ schnell kreisend ins Ohr gehen.
Auf der anderen Seite ist Dvořák aber auch ein Komponist der Romantik, der sich unüberhörbar zu Wagner bekennt. Der aber gerade in Rusalka, der berühmtesten seiner insgesamt 10 Opern, zu einem sehr persönlichen Stil und ganz individueller musikalischer Größe findet.
Zunächst mal steht natürlich Dvořák auch in der Tradition des Musikdramas von Richard Wagner kommen, das heißt die große durchkomponierte Form. Es gibt eigentlich sehr offensichtlich die Verwendung von Leitmotiven, wie wir sie vielleicht bei Wagner auch vorfinden oder wie Dvořák das weiterentwickelt, wobei das einzig wirkliche Leitmotiv eigentlich das Thema der Rusalka ist, dass man sozusagen mit Rusalkas Sehnsucht nach dieser anderen Welt bezeichnen könnte, das schon direkt in der Ouvertüre auftaucht und dann unglaublich viele Verwandlungen erfährt. Da haben wir sozusagen die Tradition, die erstmal aus der westeuropäischen musikdramatischen Linie kommt. Natürlich hat er dann sehr geschickt eine Märchenebene mit reingebracht.
Noch nach Jahren bricht mir das Herz, dass ich nach der Rusalka für den hervorragendsten Komponisten keinen neuen Text oder gar zwei geschrieben habe. Nach Jahrzehnten noch segne ich sein Andenken dafür, dass er mich auf seinen sphärischen Flügeln in Höhen mitgenommen hat, wohin meine Verse niemals allein geflogen wären.
Schreibt der Librettist Jaroslav Kvapil. Nach Rusalka komponierte Dvořák noch eine weitere, weit weniger erfolgreiche Oper, Amida. 3 Jahre später starb er. Und wenn nun am 23. Oktober Rusalka an der Bayerischen Staatsoper Premiere hat, dann ist nicht nur das Opus Magnum in Dvořáks Opernschaffen zu erleben, sondern auch ein Schlüsselwerk in der Geschichte der tschechischen Oper.